Herzlich willkommen. Was ich heute mit Ihnen besprechen möchte oder vorstellen möchte, ist, wie Frau Heider schon gesagt hat, etwas zum Thema Stress und Aggression. Das HB-Männchen finde ich sehr, sehr passend. Was ich zuerst mit Ihnen machen möchte, ist, dass ich Ihnen etwas über Stress erzähle. Was ist eigentlich Stress? Dann möchte ich was über die Stressreaktion und die Konsequenzen von Stress präsentieren und im zweiten Teil dann zur Aggression übergehen. Und warum man eigentlich auf die Idee gekommen ist, Stress und Aggression zu untersuchen und wie man das eigentlich im Labor machen kann. Und ja, ich hoffe, dass das für Sie interessant und unterhaltsam ist. Was ich insbesondere möchte, ist, dass, weil jeder was zu Stress und Aggression zu sagen hat, da bin ich mir ganz sicher, dass wenn ich irgendwie was schlecht erklärt habe oder sowas, dass Sie bitte einfach dazwischen reden. Und ich werde auch hin und wieder mal fragen, ob Sie nicht selber eine Idee haben, wie man was machen könnte oder so. Also das Ganze etwas interaktiver gestalten. Und ich würde mich freuen, wenn Sie da einfach mitziehen würden. Gut, also Stress. Was stresst uns? Vielleicht kann einfach der ein oder andere von Ihnen kurz sagen, was verbindet er mit Stress, sofern er das gerade möchte. Ja, sehr schön. Überforderung, genau.
Anspannung.
Ja. Jawohl, ganz genau. Super schöne Beispiele. Genauso ist es. Jeder kennt Stress, was jetzt gerade nicht genannt wurde, aber ganz klassisch Stau. Ja, wir haben einen Termin, müssen zur Arbeit oder haben sonstigen irgendwie eine Vereinbarung getroffen und dann ist ein Stau und wir kommen nicht voran. Super klassischer Stressor. Am besten noch mit zwei übermüdeten Kindern auf dem Rücksitz oder sowas. Ja. Dann, wie hier schon gesagt worden ist, Überforderung, Zeitdruck, Stress auf der Arbeit, Prüfungen, die im Studium noch sind. Prüfungen sind ein klassischer Stressor, auch einen Vortrag halten. Ich habe jetzt auch gerade Stress. Dann zählen aber auch solche Sachen wie soziale Interaktionen dazu. Mobbing, sozialer Ausschluss ist ein ganz klassischer Stressor. Und was häufiger mal vergessen wird, sind externe Faktoren wie zum Beispiel Hitze, Kälte oder auch einfach Schlafmangel, Hunger, Durst. Das sind auch alles Stressoren.
Ist das Lärm?
Lärm ist auch ein Stressor, ja, ganz genau. Wenn wir diese stressauslösenden Faktoren, die wir also auch Stressoren nennen können, einteilen wollen, dann können wir das unter anderem, das ist jetzt nicht umfassend, wir können das aber auf der Ebene physikalisch oder psychisch. Das heißt, physikalisch wäre wie zum Beispiel der Lärm, die Hitze, Kälte, Hunger, Schlafentzug und auch toxische Substanzen. Ja, die Ökotoxikologie kommt da gerade nochmal ins Spiel. Dann die psychischen Faktoren wären dann sowas wie der Zeitmangel, Termindruck, Konflikte im sozialen Umfeld. Das ist meistens im Zusammenhang mit Überforderung zu sehen, aber auch Unterforderung, extensive Langeweile, ist ein Stressor. Dann können wir natürlich auch unterscheiden, ob der Stress gerade ganz akut ist. Das heißt, ich stehe kurz vor der Tür von meinem Dozenten, der mich jetzt gleich mündlich prüfen wird. Oder ist der chronisch? Das heißt, ich befinde mich vielleicht schon seit Jahren in einem Arbeitsumfeld, was mich immer wieder in Stresssituationen bringt. Gut, wenn ich jetzt Stress definieren möchte, dann ist das nicht so einfach. Jeder kennt Stress, aber keiner weiß, was es ist. Das ist ein Zitat von Hans Seile von 1973 und genau so ist es auch. Wir haben mehr als 200 verschiedene Definitionen und Erklärungsansätze für Stress, weil es wirklich nicht so einfach ist, allem gerecht zu werden. Jemand, der im Arbeitsumfeld Stress untersucht, wird einen ganz anderen Zugang dazu haben, als zum Beispiel ich, der das unter kontrollierten Laborbedingungen untersuchen möchte und insbesondere an den biologischen Vorgängen interessiert ist. Wenn wir Hans Seile weiterverfolgen, sagt er, dass Stress eine Reaktion ist. Das heißt, es ist nicht das, was den Stress auslöst, also nicht der Stressor, sondern das, wie ich darauf reagiere. Er hat das an einigen Rattenexperimenten gemacht, indem er sie in alle möglichen Stresssituationen gesteckt hat und hat dann festgestellt, dass die Reaktion darauf sehr, sehr ähnlich ist. Und ist damit zu dem Schluss gekommen, dass Stress als eine unspezifische Reaktion des Organismus auf jede Art von Anforderung verstanden werden kann. Das ist jetzt ein bisschen weich, ne? So richtig konkret ist es nicht. Wenn ich das Ganze jetzt von der Physiologie, also meiner Reaktion des Körpers aus sehe, dann kann ich Stress am besten damit greifen, indem ich sage, ich habe kein Gleichgewicht mehr. Meine sogenannte Homöostase, das Gleichgewicht des Körpers, ist aus dem Gleichgewicht geraten. Insofern sagen wir vielleicht für heute, Stress ist alles, was uns aus dem Gleichgewicht bringt. Wenn ich Stress in dem Sinne betrachte, dass es eine Reaktion auf eine Anforderung ist, dann ist Stress durchaus auch adaptiv. Habe ich eine Bedrohung, dann hilft mir die Stressreaktion, der Stress damit adaptiv umzugehen und damit sogar meine Überlebenschancen im Fall eines Zebras, das vom Geparden gejagt wird, meine Überlebenschancen zu erhöhen. Also aus evolutionspsychologischer Sicht würde man durchaus sagen, Stress hat auch einen Vorteil. Generell ist natürlich zu sagen, die Beispiele, die wir heute genannt haben bisher, waren, dass Stress was Negatives ist, aber Stress kann auch positiv sein. In dem Sinne, dass wenn ich zum Beispiel eine Herausforderung als, dem bin ich gewachsen und ich möchte mich dieser Herausforderung stellen und mich beweisen, dann habe ich trotzdem eine sehr, sehr ähnliche physiologische Reaktion darauf, wie ich stehe vor einer Prüfung und weiß eigentlich, dass ich hier durchfallen werde. Das wäre dann also im positiven Sinne, wäre das ein Eustress. Und den Stress, den wir im Alltagsgebrauch verwenden, wäre dann der Distress. Wie sehen jetzt unsere verschiedenen Stressreaktionen aus? Wir haben zum Beispiel eine emotionale Komponente, das heißt, wir sind nervös, wir haben Angst, wir sind gereizt, wir haben Gefühlsschwankungen oder fühlen uns vielleicht auch einfach bloß hilflos. Auf der kognitiven Seite werden Bewertungen stattfinden. Kann ich das schaffen? Bin ich dem gewachsen? Es wird schief gehen. Ich habe vielleicht Scheuklappen, kann mich auf nicht mehr besonders viel anderes konzentrieren oder habe sowas wie Gedankenkreisel. Klassisches Beispiel, man liegt abends im Bett und hat immer den gleichen Gedankenfluss und kommt nicht darauf raus. Natürlich beeinflusst das auch unsere Leistungen. Das macht dann vor allen Dingen der Herr Wolf in der Kognitionspsychologie, dass wir hier zum Beispiel Einbußen haben in der Konzentration, im Gedächtnis, einen sogenannten Blackout können wir haben und manchmal hilft es auch, dass wir etwas besser lernen können. Was ich heute aber mit Ihnen vertieft anschauen möchte, ist zum einen die Physiologie der Stressreaktion, was passiert eigentlich im Körper dabei und welches Verhalten kommt darauf an, weil ich möchte ja mit Ihnen nachher noch zur Aggression kommen. Wenn wir uns also die Physiologie anschauen, was während der Stressreaktion im Körper passiert, haben wir hierbei vor allen Dingen zwei verschiedene sogenannte Stressachsen. Wir haben einmal die Aktivierung des autonomen Nervensystems und zum anderen die etwas verzögerte, verlangsamte Aktivierung der sogenannten HHNA, also Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse, die beide auf den Stressor automatisch angeworfen werden. Auf der Seite des autonomen Nervensystems habe ich eine Blutdruckerhöhung, Adrenalin wird unter anderem ausgeschüttet, meine Herzfrequenz geht nach oben, ich fange an zu schwitzen, die Muskelaktivität wird erhöht. Und auf der Seite der verzögerten Reaktion wird im Endeffekt vor allen Dingen das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet. Das ist dafür verantwortlich, dass wir genug Energie haben, um vor dem Geparden wegzulaufen, wenn wir das müssen. Und gleichzeitig stellt es den Körper so ein, dass er adaptiv reagieren kann. Das heißt, das Immunsystem geht runter, die Verdauung setzt aus, sexuelle Bedürfnisse gehen runter, der Appetit wird auch nicht mehr verspürt. Das alles ist auf Cortisol zurückzuführen Und Sie kennen das vielleicht auch aus dem medizinischen Bereich, dass wenn Sie Cortison als Salbe beispielsweise oder bei Allergien verwenden, dass das eben genau diese entzündungshemmende Wirkung hat und das ist auf die Unterdrückung des Immunsystems zurückzuführen. Hier unten noch einmal die verzögerte Reihenfolge der beiden Sachen. Wir haben also hier zuerst einmal die Adrenalinausschüttung, also hier ist zum Beispiel der Beginn meines Stressors und hier wird dann zuerst Adrenalin über die schnelle Aktivierung des autonomen Nervensystems ausgeschüttet und etwas verzögert setzt dann das Cortisol ein. Wenn ich mir das mit dem Cortisol nochmal genauer anschaue, weil das finden wir ganz besonders spannend, dann sieht es so aus, dass eben die Hypothalamus-Hypophyse-Nebennierenrinde-Achse dafür verantwortlich ist. Das heißt, hier oben im Hypothalamus wird über ein weiteres Hormon zur Hypophyse, der Hirnanhangsdrüse, ein Signal vermittelt, was dann das ACTH ausschüttet, was bei den Nebennierenrinden dazu führt, dass Cortisol ausgeschüttet wird. Wenn jetzt so ein Stressor kommt und mein Cortisol-Level steigt langsam an, dann muss das auch irgendwann wieder runterkommen. Sonst würde ja der gesamte Körper überschwemmt werden von Cortisol und das wäre hinsichtlich unserer Verdauung mit Sicherheit nicht von Vorteil. Das heißt, es gibt negative Feedbackschleifen, die dafür sorgen, dass Cortisol selbst hier wieder zurückmeldet ans Gehirn, weil es nämlich die Blut-Hirn-Schranke passieren kann, das heißt also tatsächlich Effekte im zentralen Nervensystem ausüben kann. Hier drüber regelt sich dann Cortisol selber wieder herunter. Und wie ich schon gesagt habe, Cortisol kann eben an Rezeptoren im Gehirn andocken, also sich wie ein Puzzleteil anschließen und damit Effekte direkt im Gehirn an verschiedenen Regionen darüber ausüben. Und deswegen finden wir das natürlich ganz besonders interessant, weil wir davon ausgehen, dass wir für die doch einige Sachen in unserem Alltag tatsächlich unser Gehirn auch brauchen. Hier noch einmal die molekulare Struktur. Das ist also ein Steroid, das heißt, es ist in seiner Form fettlöslich und kann deswegen durch die Blut-Hirn-Schranke tatsächlich hindurch. Wenn ich jetzt nochmal zurück zu meinen Stressoren gehe, dann sind es insbesondere drei Eigenschaften, die dazu führen, dass der Stressor auch tatsächlich Cortisol auslöst, also einen Anstieg im Cortisol. Es muss eine hohe Zielrelevanz haben. Es muss eine Situation mit sozialer Bewertung sein und eine geringe Kontrollierbarkeit. Dann sind meine Chancen besonders hoch, dass ich einen ordentlichen Cortisolanstieg haben werde. Gut, dann kommen wir zu den Stressreaktionen. Was ist also unser Verhalten auf einen Stressor? Ganz klassisch wird das als Fight or Flight, das heißt Flucht- oder Kampfreaktion, unterschieden. Das heißt also, entweder stelle ich mich dem Stressor und versuche durch einen tatsächlichen Kampf, um im heutigen Sinne hoffentlich nicht mehr mit Fäusten, mich dem Stressor entgegenzustellen, oder ich flüchte einfach davor. Neben diesen zwei klassischen Reaktionen gibt es noch das Erstarren, das sogenannte Freeze. Das kann man sehr schön sehen, wenn man Kaninchen beobachtet. Die werden ganz klar sich totstellen und hoffen, dass der Feind sie nicht sieht, bevor sie anfangen, über eine Fluchtreaktion nachzudenken. Und ganz insbesondere bei Frauen hat die Forschung gezeigt, dass dieses Kampf-Fluchtverhalten bei Frauen gar nicht so besonders stark ausgeprägt ist, sondern die neigen, zumindest laut einer Handvoll Studien, eher dazu, sich zu schutzbietenden Gruppen zusammenzuschließen. Das heißt, sie suchen Unterstützung in der Gruppe, was, wenn wir die Evolutionspsychologie noch einmal bemühen, natürlich auch Sinn macht. Meistens sind die Frauen dann verantwortlich dafür, dass es dem Nachwuchs gut geht und mit dem wegzulaufen ist schwierig. Aus dem Grund macht es Sinn, sich in einer Gruppe zusammenzuschließen, die mir Schutz geben kann. Das gilt auch, also nicht nur gegenüber dem Stressor, sondern vielleicht auch mit dem Stressor zusammen. Also sozusagen da ein Verhältnis herzustellen und über sozusagen ja, sich zu befreunden, dem Stressor zu entgehen. Okay, heute möchte ich insbesondere auf Aggression zu sprechen kommen. Aggression ist sehr viel leichter zu definieren als Stress. Aggression wird so definiert, dass wir jedes körperliche oder verbale, intentionales Verhalten darunter zusammenfassen, was die Absicht hat, jemanden zu verletzen oder zu schädigen. Und dieser jemand möchte das nicht. Das heißt also, zufällige Verletzungen werden hierbei ausgeschlossen. Bei einem Autounfall, wenn jemand verletzt wird, war das hoffentlich nicht intentional. Aber es wird eben auch neben physischer Gewalt auch verbale Gewalt eingeschlossen. Das heißt also, wir können mehrere Formen von Aggression unterscheiden. Wir haben zum einen die offene, direkte Aggression. Das können dann Fäustschläge, Fußtritte oder wüste Schimpfereien sein. Dann haben wir aber auch die verdeckte Aggression. Die ist insbesondere bei Frauen zu finden. Das sind dann solche Sachen wie Lästern, Sticheln, Mobben. Solche Sachen fallen hier drunter. Und dann gibt es natürlich auch die instrumentelle Aggression. Das heißt, mein Ziel ist gar nicht in erster Linie, jemanden zu verletzen, sondern das ist nur ein Kollateralschaden. Eigentlich möchte ich ein Ziel, ein weiterführendes Ziel verfolgen. Beispielsweise beim Staffellauf, ich stelle jemanden ein Bein, dann war nicht mein Ziel, dass derjenige sich das Knie aufschürft, sondern ich möchte, dass meine Gruppe beim Staffellauf gewinnt. Ja, und wir haben nicht nur verschiedene Formen der Aggression, sondern natürlich auch ganz viele Faktoren, die zur Aggression führen. Wir haben die klassische Provokation, Frustration beispielsweise, und Stress ist eben einer dieser Faktoren. Das heißt, was ich damit betonen möchte, ist, es ist nicht nur so, dass Aggression allein durch Stress ausgelöst wird, sondern es ist eben nur eine Komponente, wodurch es zu Aggression kommen kann. Stress ist also einer von vielen Faktoren. Also, Stress gilt als aggressionsfördernder Faktor. Fällt Ihnen ein Beispiel dazu ein, wann Sie schon mal den Eindruck hatten oder beobachtet haben, dass jemand aufgrund von Stress zu erhöhter Aggression tendiert hat?
Also Gemobbte, die hinterher fluchen in einer Art und Weise, wie ich das nie von der Person gedacht habe.
Ja.
Ganz unglaublich.
Genau, da hätten wir hier die verbale Aggression. Sehr schönes Beispiel. Ich neige persönlich dazu, und ich bin nicht besonders stolz darauf, nicht in der Art und Weise, aber ein bisschen, beim Autofahren, wenn ich unter Druck stehe, über meine Mitautofahrer zu fluchen. Ich hoffe, Sie kriegen es nicht mit. Das passiert mir immer mal wieder. Gut, was sagt denn die Forschung dazu? Der Zusammenhang von Stress und Aggression wurde insbesondere durch eine Studie aus den Niederlanden von einem Wissenschaftler um den Herrn Menno Krug herum initiiert, noch einmal diesen Zusammenhang zu untersuchen, da er zeigen konnte, dass im Rattengehirn, wo Sie hier so ein Modell sehen von einem Querschnitt, es eine sogenannte hypothalamische Attack Area gibt. Das heißt, im Hypothalamus der Ratten sitzt ein Bereich, der aktiv wird, wenn es zu einer Aggressionshandlung kommt. Er hat männlichen Ratten Elektroden implantiert und dadurch diese Struktur stimuliert durch einfach elektrische Impulse. Und dann konnte er feststellen, dass dadurch Cortisol ausgeschüttet worden ist. Das heißt, grob zusammengefasst, Aggression führt zu Cortisol, ist also stressig. Dann hat er in einem weiteren Experiment den Ratten Cortisol verabreicht, gespritzt. Und dann hat er feststellen können, dass er weitaus weniger elektrische Impulse gebraucht hat, um aggressives Verhalten bei den Ratten auslösen zu können. Das heißt also, Cortisol führt zu mehr Aggression. Das heißt, er war der Erste, der tatsächlich einen kausalen, das heißt ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Stresshormon Cortisol und Aggression zeigen konnte. Gut, bei Ratten, schön und gut. Wie sieht das in der Humanforschung aus? Wenn ich jetzt Stress untersuchen wollen würde, wie würden Sie das machen? Nach dem, was ich Ihnen bis gerade eben erzählt habe. Ja?
Ich würde eine Erwartungshaltung dem Gehirn ist sozusagen aufbauen und die dann unterdrücken, dass sie nicht vollzogen werden kann.
Können Sie an einem Beispiel noch sagen?
Ich würde für Sie den Tisch decken und die Messer nicht auflegen. Und Sie sollten dann einen ordentlichen Platz hinrichten.
Okay, ja. Wäre wahrscheinlich für eine Cortisolreaktion tatsächlich noch zu schwach?
Wenn Sie Kellner sind.
Zum Beispiel. Dann hat es die hohe Zielrelevanz. Also, wenn ich mir jetzt Stress an sich erstmal anschaue, kann ich natürlich erstmal das mit Fragebögen machen. Da gibt es zum Beispiel den sogenannten TICS. Das ist das Trierer Inventar zum chronischen Stress. Wie der Name schon sagt, wird dabei auf 57 Fragen untersucht, wann ich in den letzten 3 Monaten Stress hatte. Genauso kann ich einen Fragebogen zur Stressreaktivität nehmen. Der ist auch von Kollegen in Trier entwickelt worden. Dabei werde ich dann zum Beispiel gefragt, wenn ich etwas vorhabe, was für mich sehr wichtig ist, bin ich meistens etwas nervös, etwas sehr angespannt oder ziemlich ruhig. Das fragt also einfach die eigene subjektive Einschätzung der Stressreaktivität ab. Wenn ich jetzt aber natürlich daran interessiert bin, Stress akut unter kontrollierten Bedingungen zu erzeugen, damit ich dann den direkten Einfluss von Stress untersuchen kann, dann kann ich das mit verschiedenen Stresstests machen. Der hier ist der Trierer soziale Stresstest, der wurde von Frau Heiler eben schon gesagt. Der ist sehr bekannt. Und als zweites, es gibt noch ein paar mehr Stresstests, aber ich werde mich heute auf die beiden beschränken, werde ich Ihnen was zu einem Kaltwasserstresstest erzählen. Diese Stresstests sind so entwickelt worden, dass sie eben genau diese Faktoren der Unkontrollierbarkeit und der sozialen Bewertung mit einbauen. Das heißt also, ich habe eine Bewertung mit drin, ich habe meistens noch einen zeitlichen Druck dabei und so richtig weiß ich auch nicht unbedingt, was auf mich zukommt. Wie sieht das mit dem Trierer Sozialstresstest aus? Ich habe hier ein sehr, sehr neutral reinblickendes Plenum, vor dem die Versuchsperson zum einen ein Vorstellungsgespräch absolvieren muss für einen fiktiven Job und eine arithmetische Aufgabe leisten muss. Das Ganze wird natürlich gefilmt. Bei diesem Vorstellungsgespräch machen es die Versuchsleiter der Versuchsperson insbesondere schwierig, weil sie nur über ihre positiven Eigenschaften sprechen soll. Das heißt, alle Sachen, die ich zum Beispiel in meinem Lebenslauf stehen habe, werden nicht zugelassen. Dann kommt dann eine sehr, sehr kühle Antwort, so, wir haben Ihren Lebenslauf vorliegen, bitte beschränken Sie sich auf Ihre Eigenschaften. Das ist schon ziemlich anstrengend, außer man hat eine Versuchsperson dabei, die steif und fest behauptet, dass sie Perlentaucher auf Hawaii werden möchte. Dann gibt das Ganze einen lustigen Charakter. Wir können die Versuchspersonen dann leider nicht mehr auswerten. Also nur die, die tatsächlich hier mitgehen und sich diesem Vorstellungsgespräch ernsthaft stellen, sind für uns brauchbare Versuchspersonen. Und diese arithmetische Aufgabe sieht so aus, dass man beispielsweise von 1774 in 17er Schritten rückwärts zählen soll. Das können Sie jetzt mal ausprobieren, wie gut Sie das können. Notwendigerweise wird sich der Durchschnittsmensch dabei verhaspeln. Und dann kommt sofort von dem hier von den beiden Versuchsleitern die Rückmeldung so, nein, das ist falsch, beginnen Sie wieder von vorne. Das heißt, man ist dann tatsächlich 5 Minuten lang in der Situation, sich vor laufender Kamera mit Mikrofon den Kopf zu zerbrechen, wie das mit den 17er Schritten rückwärts funktioniert. Erfahrungsgemäß ist das sehr, sehr anstrengend für die Probanden, also unsere Versuchspersonen. Aber es ist auch tatsächlich anstrengend für die, die hier das distanzierte, neutrale, bis zu unfreundliche Versuchsleiter mimen müssen. Es gibt eine nette Studie aus Dresden, die tatsächlich gezeigt hat, dass das auch für diese Personen, die eigentlich nur sehr neutral reagieren müssen, zu einem Cortisolanstieg führt. Das heißt, manchmal tun uns auch unsere Versuchsleiter leid bei diesen Versuchen. Also dieser Test dauert so 15 Minuten. Wenn ich etwas haben möchte, was ein bisschen schneller geht, dann, ja, natürlich, gerne. Ja, also Sie wissen, dass Sie eine Belastungssituation haben und Sie wissen auch, dass Sie einen Vortrag halten müssen. Viel mehr wird Ihnen nicht gesagt, sonst funktioniert der Spaß nicht mehr. Also wenn Sie vorher wüssten, dass Sie in 17er Schritten rückwärts zählen würden, dann hätten wir bestimmt welche dabei, die das auswendig lernen würden. Von daher, das machen wir tatsächlich nicht, aber Sie haben völlig recht in dem Sinn, dass Sie das ethischen Aspekt dabei ansprechen. Diese Studien sind natürlich durch eine Ethikkommission vorher begutachtet worden und es wird sehr großen Wert auf die Aufklärung nachher gelegt. Also, dass man nach dem Versuch, wenn alles vorbei ist, erstmal kriegen die bei uns auch eine ganz ordentliche finanzielle Entschädigung und dann werden sie eben auch darüber aufgeklärt, okay, das war jetzt eine experimentelle Bedingung, das hat nichts mit deinen Fähigkeiten zu tun, das war genau so geplant, dass wir dich unter Druck setzen und die zwei sind eigentlich ganz nette Leute und keiner kann fehlerfrei in 17er Schritten rückwärts zählen und also, dass die Versuchspersonen das nachher nicht das Labor verlassen und das noch auf sich beziehen, ist sehr, sehr wichtig, ja. Wir nennen es nicht Stress, wir nennen es Belastungssituation. Gut. Den zweiten, den ich vorstellen wollte, wäre so schön, wenn das weiterginge. Nee, gerade nicht. Okay. Gut. Der zweite Test, der geht etwas schneller. Der heißt sozial evaluierte Kaltwassertest. Der kombiniert also den physischen Stressor mit einem psychischen Stressor. Das heißt, ich habe Eiswasser von 0 bis 2 Grad, in denen ich wahlweise meine Hand eintauchen soll oder meine Füße. Dabei werde ich gefilmt und ein distanziert neutral blickender Versuchsleiter beobachtet mich nonstop und macht sich Notizen zu meinen Reaktionen. Das heißt, meine Mimik, bewege ich die Hand, rutsche ich auf dem Stuhl umher, runzel ich die Stirn, beiße ich mir auf die Lippen, alle solche Sachen. Eiswasser wird sich vielleicht erstmal nicht so schlimm anhören. Wer aber mal versucht hat, einige Schneebälle ohne Handschuhe im Winter zu formen, der weiß, das tut dann irgendwann richtig weh. Das funktioniert also auch so ganz gut. Das ist tatsächlich etwas, was, also ein Test, den ich häufiger eingesetzt habe, weil ich mit dem EEG arbeite. Das heißt, ich leite Hirnströme ab und da ist das mit dem Vortrag halten irgendwie nicht so gut und hinstellen. Das heißt, das hier ist eben was, was man sehr gut auch unter solchen Bedingungen, wie ich habe so eine Elektrodenkappe auf dem Kopf, ganz gut durchführen kann. Und das Ganze dauert dann 3 Minuten. Also die erste Minute ist die schlimmste, danach wird es taub. Die typischen Reaktionen sind erstmal ein großes Erstaunen, wie unangenehm das eigentlich ist. Dann wird also versucht, die Hand zu bewegen. Meistens beißen sich auf die Lippen oder man sieht, dass die Kiefermuskulatur angespannt wird. Es gibt auch einige wirklich wenige, die Hand rausziehen. Also die sind vorher darüber informiert, dass sie natürlich die Hand rausziehen können, falls es unerträglich ist. Wir sie natürlich aber bitten würden, es so lange wie möglich auszuhalten. Und nach 3 Minuten wird dann ohnehin abgebrochen. Also man hat dann schon welche, die dann auch so ein bisschen eine verstärkte Atmung kriegen oder auf dem Stuhl anfangen rumzurutschen.
Ja,
erst wird sie ganz weiß und dann wird sie rot. Also bei mir ist es jetzt so, und ich gucke die Hand tatsächlich nachher von den Versuchspersonen auch nicht mehr so genau an. Was die dann nämlich von uns bekommen ist, ich möchte ja eigentlich wissen, wie sieht das mit meinem Stresshormon aus? Ist das jetzt daraufhin angestiegen oder nicht? Und das kann ich entweder mit einer Blutprobe machen, wofür ich aber einen Arzt bräuchte, der mir einen Katheter, eine Granüle legt, oder ich kann das über eine Speichelprobe machen. Das ist sehr viel angenehmer. Dann kriegen die Probanden von uns so ein Röllchen in die Hand gedrückt, wo sie dann auf einem Watteröllchen, ähnlich wie man das beim Zahnarzt kriegt, um so die Wangen von den Zähnen wegzuhalten, darauf müssen die dann 1 Minute rumkauen, bis es so richtig schön mit Speichel vollgesogen ist. Und daraus können wir dann im Labor tatsächlich die Cortisolkonzentration auswerten. Die Reaktionen von diesen beiden Stresstests sind aber recht unterschiedlich. Also hier habe ich einmal eine Reaktion auf den TSST. Das war das mit dem Vorstellungsgespräch und der arithmetischen Aufgabe. Und hier habe ich einmal eine Reaktion auf den Kaltwassertest. Und wenn ich mir die beiden Levels hier anschaue, dann bin ich hier bei meiner Stressgruppe bei so 8 Nanomol und bei meinem TSST bin ich hier bei über 20 Nanomol. Das heißt, je nachdem, wie heftig der Stressor ist, habe ich auch eine ganz unterschiedliche Cortisolkonzentration als Antwort darauf. Man kann das auch, der Vollständigkeit halber, Cortisol aus dem Haar analysieren. Das ist dann sowas wie ein Stresstagebuch. Unser Haar wächst so ungefähr 1 Zentimeter pro Monat. Und wenn ich eine Haarsträhne ins Labor schicke, dann kann ich eben bei zum Beispiel 3 Zentimetern mir retrospektiv anschauen, wie viel Cortisol in den vergangenen 3 Monaten ausgeschüttet worden ist. Gut. Aggression. Wie erzeuge ich das und messe ich das unter kontrollierten Bedingungen? Ich kann das zum einen sehr nett mit dem sogenannten Hot Sauce Paradigm machen. Das bedeutet nichts anderes als, dass die Versuchspersonen, also es sind 2 Versuchspersonen, und eine Versuchsperson muss eine sehr, sehr scharfe Chili-Soße in eine Schüssel füllen und die andere Versuchsperson, die nachweislich scharfes Essen überhaupt nicht mag, muss die ganze Schüssel aufessen. Das ist natürlich eine Cover-Story. In keinem Labor wird eine Versuchsperson tatsächlich diese ganze Schüssel aufessen müssen, aber es ist eine sehr einfache und nette Art und Weise, eine Form des aggressiven Verhaltens zu messen, weil ich stelle die Schüssel nachher einfach auf die Waage und messe, wie viel Chili-Soße hat jetzt meine Versuchsperson A der Versuchsperson B zum Essen abgefüllt. Wenn ich ein paar mehr Wiederholungen von aggressivem Verhalten haben möchte, dann ist ein sehr bekanntes Paradigma das Taylor-Aggressionsparadigma. Das zählt zu den Vergeltungsparadigmen. Das bedeutet, Aggressives Verhalten wird durch unfaires Verhalten eines Mitspielers provoziert. Den Versuchspersonen wird gesagt, es handelte sich um ein Reaktionszeitspiel und wer zu langsam reagiert, kriegt einen Strafton. Die Dauer und Lautstärke dieses Straftons werden jeweils von dem anderen Mitspieler für den anderen festgelegt, auf einer Skala von 0 bis 10. Das sieht dann so aus, dass hier erstmal die Versuchsperson A auf einer Skala von 0 bis 10 die Lautstärke festlegt, die Versuchsperson B hören würde, im Fall, dass Versuchsperson B zu langsam ist. Genauso wird die Dauer des Straftons eingestellt und dann kommt unser Reaktionszeitspiel. Ich muss auf dieses grüne Quadrat so schnell es geht die Leertaste drücken und dann kriege ich mein Feedback. Ich habe verloren. Und dann kommt jetzt eben das Wichtigste. Wie waren denn jetzt die Einstellungen meines Mitspielers für mich? Julie, als fiktive Versuchsperson an diesem Beispiel, hat hier relativ leise und nicht zu lange Töne für mich eingestellt. Ich war ganz besonders nett, ich habe gesagt, kein Strafton. Wenn ich jetzt aber das Ganze provozieren möchte, dann hat mein Mitspieler laute und lange Töne für mich eingestellt, obwohl ich eigentlich mich ganz nett verhalten habe. Und dann kommt natürlich der Strafton. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert, aber schützen Sie mal bitte ein bisschen Ihre Ohren. Doch, geht. Das ist weißes Rauschen. Das wird bei 105 Dezibel in der maximalen Bedingung bis zu 5 Sekunden lang der Versuchsperson präsentiert. Das ist so laut wie ein Presslufthammer. Also das ist wirklich nicht schön. In Wirklichkeit gibt es natürlich keinen wirklichen Gegenspieler. Wir würden die Kontrolle im Labor nicht aus der Hand geben. Das heißt, wir legen vorher fest, wie viele vermeintlich fiese Straftöne unsere Versuchsperson jetzt tatsächlich bekommt. Wir legen auch fest, wie viele Durchgänge die Versuchsperson gewinnt und verliert. Und dann kann ich eben hier messen, was hat denn meine Versuchsperson eingestellt? Hat sie darauf reagiert, auf diese Provokation, mit ebenfalls lauten und langen Straftönen? Und wie sieht das aus? Und das geht 30 Durchgänge lang. Schaue ich mir das an. Und dann habe ich eigentlich einen ganz guten Schätzer für mein aggressives Verhalten auf Provokation. Ganz klar ist aber auch, das ist reaktive Aggression. Ob das proaktiv ist, das heißt ohne eine vorherige Provokation, messe ich hier natürlich nicht. Sondern ich messe ganz klar die Vergeltung auf eine fiese, nicht für mich nachvollziehbare Provokation. So, jetzt ist also die Frage, wie sieht das aus? Macht uns Stress oder Cortisol tatsächlich aggressiv? Was sagen die Befunde dazu? Gucken wir uns erstmal den Stress an, ohne dass wir Cortisol beachten. Da gibt es eine Forschergruppe, Verona in den USA, die hat tatsächlich an ein paar Experimenten zeigen können, dass Probanden, die mit einem Luftstoß gegen die Kehle gestresst worden sind, tatsächlich hier unsere Männer in der Stressgruppe mit erhöhter Aggression, hier waren das Elektroschocks, die die an vermeintliche Mitspieler verteilt haben, reagiert haben. Was wir aber auch sehen, ist, dass die Frauen hier unten gar nicht reagiert haben darauf. Das heißt, hier sieht es erstmal so aus, ja, Stress macht aggressiv, aber bei Männern, Frauen nicht. Wenn ich mir jetzt Cortisol anschaue und ich mache das, löse Cortisol oder erhöhe den Cortisolspiegel nicht durch einen Stressor, sondern ich mache das pharmakologisch, das heißt, ich gebe eine Tablette, dann sieht es anders aus. Hier in meiner Cortisolgruppe zeigen die Frauen in den dunklen Balken mehr Aggression, als wenn sie einen reinen Placebo bekommen haben, also eine Tablette ohne Wirkstoff. Hier haben also nur unsere Frauen auf die pharmakologische Manipulation des Cortisols reagiert mit mehr Aggression. Wenn ich mir jetzt stressinduziertes Cortisol anschaue, das ist aus meiner Dissertation, dann ist es leider nicht so, dass die Leute, die mit einem ordentlichen Cortisolanstieg auf meinen Stressor reagiert haben, tatsächlich mehr aggressives Verhalten zeigen würden. Wir haben eine Kontrollbedingung gemacht mit einer Warmwassergruppe. Das ist dann sehr angenehm und entspannt, die Hand für 3 Minuten in 37 Grad warmes Wasser zu legen. Dann sieht man im EEG die Alpha-Wellen richtig schön. Das ist so ein Entspannungssignal. Die sind hier ungefähr bei einer mittleren Einstellung von 3 in Dauer und Lautstärke, bei hoher Provokation, und meine Stressgruppe kommt da nicht drüber. Das ist also nicht so, dass wir hier eine plötzliche Explosion von aggressivem Verhalten hätten. Insgesamt würde ich Ihnen also sehr viel gerne klarere Befunde sagen, aber wie Sie gesehen haben, die Sache ist nicht so ganz bisher geklärt. Da werden mit Sicherheit Persönlichkeitsfaktoren, Situationsfaktoren und auch die Physiologie mit reinspielen. Warum wir jetzt, obwohl wir es im Alltag sehr gut nachvollziehen können, dass Stress uns aggressiver macht, das im Labor nicht so richtig den Daumen drauf legen können. Insbesondere ist hier Testosteron als ein möglicher Einflussfaktor von Interesse. Wenn man sich das nochmal im Detail ein bisschen anschaut, hat offensichtlich das Geschlecht einen Einfluss. Es hat auch einen Einfluss, wie gut meine Impulskontrolle ist und überhaupt meine kognitive Kontrolle. Psychische Erkrankungen wie die posttraumatische Belastungsstörung geben natürlich eine ganz andere Ausgangssituation für eine Stresssituation mit anschließender Möglichkeit, aggressiv zu reagieren, als bei gesunden Probanden. Wenn ich meine Aggressionsbedingungen zum Beispiel durch sowas wie Beleidigung verschärfe oder dazu sehe, dass ich ein wirkliches Gefühl von Ärger und Frustration habe, dann macht es auch wahrscheinlicher, dass ich tatsächlich mit aggressivem Verhalten reagiere. Auf Seite der Physiologie konnten Kollegen von mir zeigen, dass das, was ich unabhängig von einem Stressor an Cortisolwerten tagtäglich habe, einen Einfluss hat. Je höher mein normaler Cortisolwert ist, desto leichter agiere ich dann auch aggressiv in einer stressigen, provozierenden Situation. Und dann ist eben noch das Verhältnis von Testosteron zu Cortisol oder Adrenalin zu Cortisol offensichtlich von Bedeutung. Das heißt, es ist einfach kein so linearer Zusammenhang, sondern wesentlich mehr Einflussfaktoren spielen da eine Rolle, als wir das ursprünglich gedacht haben. Das heißt also, das ist eine ganz gute Nachricht, wir sind dem Stressor nicht einfach ausgeliefert. Wir haben hier Kontrollprozesse, die insbesondere hier vorne in unserem Präfrontalkortex, der direkt hinter der Stirn liegt, aktiv werden. Und dann muss man natürlich auch ganz klar die kritische Frage stellen, inwieweit eigentlich so eine Kampf-Fight-Reaktion auf einen Stressor im Labor oder auch im tagtäglichen Leben in der heutigen Zeit überhaupt noch so adaptiv und sinnvoll ist. So, und das war mein Schlusswort. Ich habe Sie, glaube ich, schon lange genug strapaziert. Danke an mein Team in Trier und an die Kognitionspsychologie und Ihnen ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.